Was ihr gleich hört, sind keine fiktionalen Kriminalgeschichten, sondern wahre Verbrechen, direkt aus den Ermittlungsakten der Polizei Nordrhein-Westfalen. In diesem True-Crime-Hörspiel berichtet die Kriminalpolizei NRW aus erster Hand, wie sie Verbrechen aufklärt, Spuren verfolgt und Täter überführt. Einige der folgenden Schilderungen können verstörend sein. Falls dich bestimmte Themen emotional belasten, achte auf dein Wohlbefinden und entscheide selbst, ob du weiterhören möchtest. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden Namen geändert und einzelne Details anonymisiert. Tauche ein in die packenden Ermittlungen von Mordkommissionen in NRW. Echte Fälle, echte Ermittler und Ermittlerinnen, unverfälschte Einblicke. Hier erlebst du hautnah die Ermittlungsarbeit aus Sicht der Kriminalpolizei. Wir nehmen dich mit an Tatorte, in Vernehmungsräume und verfolgen gemeinsam die Spur von Verdächtigen. Du bist dabei, wie die Kriminalpolizei unter Hochdruck arbeitet, um Straftaten aufzuklären. Und wie ein einziger Moment alles verändern kann. Aus erster Hand. Ein Polizei-NRW Original.
Ein Mann wurde im Schlaf brutal mit einer Axt erschlagen. Seine Partnerin neben ihm wird mit einem Messer bedroht und schwer misshandelt. Der Täter zwingt anschließend die Frau, die Kinder zu wecken und mit ihm zu fliehen. Während einer Verkehrskontrolle gelingt es ihr, der Polizei unauffällig ein Zeichen zu geben. Ein stiller Hilferuf, der den Einsatzkräften sofort die Dringlichkeit der Situation klarmacht. Doch der Täter nutzt den Moment, flieht und bleibt zunächst unauffindbar. Die Fahndung beginnt. Vom Tatort führt seine Spur durch unwegsames Gelände, dichte Wälder und versteckte Pfade. Schließlich stoßen die Ermittler auf einen abgelegenen Hochstand. Ein Rucksack mit Kleidung, Wasserflaschen, persönlichen Gegenständen und einem handgeschriebenen Zettel. Der Hochstand entpuppt sich als Versteck, welches der Verdächtige schon vor der Tat genutzt hatte. Auf dem handgeschriebenen Zettel finden die Ermittler und Ermittlerinnen eine Art Abschiedsnachricht, welche auf eine innere Zerrissenheit und eine geplante Tat hindeutet. Allerdings ist der Inhalt sehr undeutlich formuliert. Die Fahndung geht weiter. Wie konnte er sich mit Vorräten versorgen? Hatte er Unterstützung? Verfügt er über weitere Waffen? Die Polizei wertet jeden Hinweis aus, überprüft mögliche Verstecke und Bewegungsmuster. Die Ermittlerinnen und Ermittler müssen nicht nur den Tatablauf rekonstruieren, sondern auch die beteiligten Personen genau analysieren. Erst dann offenbart sich das gesamte Bild. Was verbindet Täter und Opfer? Welche Geschichte führte zu dieser Eskalation? Um zu verstehen, wer dieser Mann ist, der eine derart brutale Tat begangen hat, müssen die Ermittler tief in seine Vergangenheit eintauchen.
Je mehr wir über den Täter erfuhren, desto mehr erkannten wir sein Muster. Ein Mann, der Kontrolle ausüben wollte, mit Gewalt. Die Tat war kein impulsiver Ausbruch.
Die Aussage der Frau, Zeugin und Opfer konnte den Beamten den Namen des Verdächtigen nennen. Dadurch wurden seine Personalien in einer Datenabfrage überprüft und es zeigt sich, dieser Mann, Emin Hasanov, hat eine verbrecherische Vergangenheit. Schon zuvor war er in einem anderen Land wegen eines schweren Gewaltverbrechens verurteilt worden. Eine Tat, die erschreckende Parallelen zu dem aufweist, was hier geschehen ist. Nach seiner Haftentlassung kommt er nach Deutschland. Und es bleibt die Frage, war diese Tat ein geplanter Racheakt? Oder gibt es noch andere Gründe?
Als wir mehr über seine Vergangenheit erfuhren, stellten wir fest, dass er nicht zum ersten Mal extreme Gewalt ausgeübt hatte. Wir mussten nicht nur herausfinden, was ihn zu dieser Tat trieb, sondern ob es möglicherweise weitere ungeklärte Fälle gab.
Die Ermittler und Ermittlerinnen verstehen das Verhalten von Emin immer besser, rekonstruieren seine Fluchtwege, leiten nächste Schritte an. Und jeder Schritt bringt sie dem Täter immer näher. Die Fahndung nach dem flüchtigen Emin Hasanov wird zur Geduldsprobe. Immer wieder gelingt es ihm, sich seinen Verfolgern zu entziehen. Doch wie schafft er es, unentdeckt zu bleiben? Wo hält er sich auf? Und wie versorgt er sich auf seiner Flucht? Bei der Einsatzzentrale laufen alle Hinweise aus der Bevölkerung zusammen. Und obwohl diese sehr zahlreich sind, führen sie nicht alle zu einem Ergebnis. Einige sind vage, andere widersprüchlich. Trotzdem muss jede Spur überprüft und jede Sichtung bewertet werden. Norbert beschreibt die Herausforderung.
Wir haben damals extrem viele Meldungen aus der Bevölkerung erhalten. Manche waren nützlich, andere weniger. Es gab immer wieder Hinweise auf angebliche Sichtungen. Aber das Schwierige war, alles zu prüfen, die richtigen Prioritäten zu setzen und trotzdem keine Zeit zu verlieren.
Einer dieser Hinweise führt beispielsweise zu einem verlassenen Schuppen. Mehrere Zeugen wollen den Verdächtigen dort gesehen haben und sofort werden Einsatzkräfte dorthin geschickt, um dem Hinweis nachzugehen. Als die Beamtinnen und Beamten den Schuppen durchsuchen, finden sie nichts. Keine Spuren, keine Hinweise. Wieder eine Sackgasse. Die Stimmung schwankt zwischen Hoffnung und Frustration.
Das war belastend. Wir wollten ihn so schnell wie möglich stellen, aber jeder Rückschlag hat uns Zeit gekostet. Trotzdem wussten wir, jeder Hinweis könnte entscheidend sein.
Ein anderer Hinweis jedoch entpuppte sich als äußerst wertvoll. Der Verdächtige wird in einem Supermarkt ungefähr 15 Kilometer vom Tatort entfernt gesehen. Die Beschreibung ist ungewöhnlich detailliert. Kleidung, Körperhaltung, sogar der Inhalt seines Einkaufswagens.
Das war ein wichtiger Hinweis. Wir konnten sein Verhalten besser einschätzen. Wir wussten natürlich, dass er vorsichtig war. Aber nun wussten wir auch, dass er sich selbst versorgen musste. Und das gab uns die Chance, unseren Radius und seinen möglichen Aufenthaltsort weiter einzugrenzen.
Mit den letzten bestätigten Sichtungen konnten alle seine Schritte nachvollzogen werden. Am ersten Tag nach der Tat hielt er sich in den Wäldern nahe der Landstraße auf. Möglicherweise verbrachte er die Nacht dort. Am zweiten Tag tauchte er in einem kleinen Ort auf, kaufte in einem Supermarkt ein. Und am dritten Tag schließlich wurde er in Rinteln gesehen. Es ist etwa 10 Uhr morgens, als Emin die kleine Boutique in der Innenstadt von Rinteln betritt. Auch wenn sein Auftreten zunächst unauffällig erscheint, wirkt seine Kleidung ungepflegt. Gezeichnet von den Strapazen der Flucht. Die Ladenbesitzerin Ilona K. begegnet ihm professionell und freundlich. Er sucht dringend nach neuer Kleidung, eine komplette Garnitur. Jacke, Hose, Hemd, Schuhe. Während er durch die Regale streift, verhält er sich nervös und trotzdem weiter kontrolliert. Gelegentlich blickt er durch das Schaufenster, als würde er Ausschau halten. In der Boutique ist es ruhig, keine anderen Kunden sind im Geschäft. Schließlich fragt er die Ladenbesitzerin, ob sie ihm Geld für ein Taxi leihen könnte. Ilona K. bleibt skeptisch und lehnt ab. Dennoch verlässt er anschließend den Laden mit neuer Kleidung. Diese Spur bestätigt, dass er sich nicht wahllos fortbewegt. Er sucht gezielt nur vereinzelt Orte auf, wenn es zwingend notwendig ist. Außerdem achtet er darauf, mit so wenigen Menschen wie möglich in Kontakt zu kommen.
Die Hinweise von der Boutiquebesitzerin in Rinteln waren die wichtigsten überhaupt. Sie beschrieb sein Aussehen ganz detailliert, seine Kleidung, seine Art zu sprechen, sogar seine Nervosität. Bei seiner Festnahme 4 Wochen später trug er immer noch exakt das von Ilona K. beschriebene Outfit.
Mit jeder bestätigten Sichtung wurde außerdem deutlicher, Emin Hasanov kannte die Gegend und hatte möglicherweise Hilfe. Vor der Tat hatte er bereits zeitweise auf der Straße gelebt, mal in Unterkünften, mal bei Bekannten. War es ihm gelungen, erneut Unterstützung zu finden? Gab es Personen, die ihm Unterschlupf gewährten, sei es bewusst oder unbewusst? Jede Fahndung erfordert Geduld. Jeder falsche Hinweis kostet Zeit, doch gleichzeitig bringt jede überprüfte Spur neue Erkenntnisse. Manchmal sind es nur kleine Puzzlestücke, die sich langsam zu einem Gesamtbild fügen.
Die Sichtung in Rinteln war entscheidend. Endlich hatten wir eine klare Spur, die nicht nur seine Kleidung bestätigte, sondern auch seinen Zustand. Er war müde, angespannt und er brauchte Hilfe. Das zeigte uns, dass er nicht mehr lange so weitermachen konnte.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nach der Sichtung in Rinteln mehren sich die Hinweise. Emin ist noch in der Gegend. Dann ein neuer, entscheidender Tipp. Ein Bewohner einer Mitarbeiterunterkunft auf einem Firmengelände nahe Rinteln meldet sich. Er hat an zwei aufeinanderfolgenden Nächten einen Mann zwischen den Containern gesehen. Die Beschreibung passt. Das SEK wird alarmiert. Es ist mitten in der Nacht, als die Einsatzleitung den Befehl gibt. Die letzten Spuren sind noch ganz frisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass Emin Hasanov noch vor Ort ist, ist hoch. Das SEK trifft ein. Spezialkräfte ausgerüstet mit Schutzwesten, Helmen und Nachtsichtgeräten. Sie bewegen sich lautlos über das Gelände, nutzen jede Deckung. Jeder Handgriff sitzt, jede Bewegung ist kalkuliert. Ermittler Norbert beschreibt die Situation.
Wir wussten, dass der Zugriff heikel sein würde. Lagercontainer sind beengte, gefährliche Räume. Wir mussten davon ausgehen, dass er bewaffnet ist. Seine Spuren zeigten, dass er sich mit Nahrung und Kleidung versorgen konnte. Warum nicht auch mit Waffen? Also war höchste Vorsicht geboten.
Die SEK-Kräfte umstellen den Container, an dem der Verdächtige zuvor gesehen wurde. Ein letzter Blickaustausch. Handzeichen ersetzen Worte. In der Luft herrscht eine angespannte Stille. Nur das Rauschen der nahegelegenen Autobahn ist noch zu hören. Dann das Kommando. Die Einsatzkräfte stoßen die Tür auf.
Polizei!
Polizei!
Blendendes Licht durchflutet den engen Raum. Sie stürmen hinein, die Waffen im Anschlag. Doch keine Gegenwehr. Keine Bewegung. Kein Mensch versteckt sich im Container. Trotzdem ist klar, Emin muss hier gewesen sein. Im Container finden die Einsatzkräfte eine zerknüllte Essensverpackung, eine leere Wasserflasche, Kleidung in einer Ecke. Außerdem ist ein improvisierter Schlafplatz hergerichtet. Er muss diesen Unterschlupf erst vor kurzem, vielleicht in Eile, verlassen haben.
Diese Funde waren unheimlich wichtig. Sie zeigten, dass wir noch näher dran waren, aber auch diesmal war er uns wieder entkommen.
Die nächsten Schritte laufen jetzt parallel. Wie schon im alten Fachwerkhaus beginnt die Spurensicherung. DNA-Spuren, Fingerabdrücke, Fasern. Alles wird untersucht und sichergestellt. Die Medien werden auf den aktuellsten Stand gebracht. Die Beschreibung ist jetzt klarer, die letzten Aufenthaltsorte eindeutig. Jeder soll ihn erkennen können. Neue Hinweise führen die Einsatzkräfte erneut in ein Waldgebiet, einige Kilometer vom Tatort entfernt. Dort könnte er sich zuletzt versteckt haben. Die Fahndung wird noch einmal verstärkt, denn das Gelände ist unübersichtlich. Direkt nach dem fehlgeschlagenen Zugriff am Container melden mehrere Anwohner verdächtige Bewegungen an der Waldgrenze. Die Einsatzkräfte haben keine Zeit zu verlieren. Der Vorsprung des Täters scheint minimal. Sofort rücken sie in das unwegsame Gelände vor.
Die Suche war schwierig. Dichter Wald, Dunkelheit, schwieriges Gelände. Wir wussten, dass er irgendwo da draußen war. Mit Diensthunden, Taschenlampen und gezielten Absperrungen haben wir das Gebiet systematisch durchsucht.
Die Einsatzleitung nutzt alle verfügbaren Mittel. Am Tag kommen Hubschrauber mit Wärmebildkameras zum Einsatz, um das Gelände aus der Luft zu scannen. Am Boden arbeiten Suchteams mit Hunden, die an den letzten Spuren des Täters ansetzen. Einheiten der Bereitschaftspolizei sichern Wege und mögliche Fluchtpunkte. Die Kombination aus moderner Technik und klassischer Ermittlungsarbeit soll Emin Hasanov in die Enge treiben.
Die Hubschrauber waren tagsüber unheimlich hilfreich, um versteckte Lagerplätze oder Spuren zu erkennen. Doch im dichten Wald hatte er Vorteile, gerade bei Dunkelheit. Deshalb setzen wir nachts verstärkt auf Hunde und gezielte Absperrungen.
Dann ein Moment der Hoffnung. Eine Bewegung, ein heller Fleck auf der Wärmebildkamera. Kurz sichtbar, dann verschwunden. Sofort rücken die Einsatzkräfte vor. Doch als sie die Stelle erreichen, ist niemand da. Stattdessen stoßen sie auf eine unscheinbare Behausung. Ein kleines Lager, mit einfachsten Mitteln notdürftig errichtet. Die Wände wurden mit Moos und Erde abgedichtet, ein simpler Schutz gegen Wind und Regen. Drinnen finden sie eine improvisierte Liegefläche, leere Konservendosen, verkohlte Holzreste und einen Wassersammelbehälter aus Baumrinde. Der nächste Unterschlupf.
Wir wussten, dass er knapp vor uns hier war. Es schien, dass er uns immer einen Schritt zuvor kam. Trotzdem zeigte uns jeder neue Fund, dass wir näher kamen und er sich nicht mehr lange verstecken konnte.
Die Einsatzkräfte bleiben Emin Hasanov auf der Spur, kommen gefühlt immer näher. Immer mehr Hinweise aus der Bevölkerung und die Spuren, die er hinterlässt, treiben die Ermittlungen voran. Die Fahndung erstreckt sich über die Region um Rinteln. Ein weitläufiges, recht unübersichtliches Gebiet mit Wäldern, Feldern und abgelegenen Höfen. Mit jeder neuen Sichtung, jedem Fund eines improvisierten Lagers wird klar, seine Wege sind weniger geplant, seine Entscheidungen spontaner und dadurch riskanter. Die Flucht des Täters ist geprägt von Rastlosigkeit. Ständig auf der Suche nach einem Versteck, ständig in Angst davor, gefasst zu werden. Er schläft in Scheunen, Jagdhütten und tief in den Maisfeldern. Doch egal, wo er sich versteckt, die Polizei bleibt ihm dicht auf den Fersen. Ermittler Norbert erinnert sich an die wichtigsten Spuren und Hinweise, die immer wieder zu ihm führten.
Mehrere Landwirte hatten sich gemeldet. Sie fanden Müll und verdächtige Spuren in ihren Maisfeldern. Dann eine alte Jagdhütte, zerknüllte Verpackungen, ein improvisiertes Lager, Spuren hastiger Flucht. Die Jagdhütte war ein wichtiger Fund. Er war nicht mehr so vorsichtig wie zu Beginn. Alles wirkte hektisch, improvisiert.
Der Täter bleibt auf der Flucht, getrieben von der Angst, entdeckt zu werden. Doch sein Verhalten gibt Aufschluss über seine Psyche. Die Vernehmung von Dilara, der Frau, die er misshandelt hat, liefert erschütternde Details. Sie zeigen, wer er wirklich ist und warum er auf der Flucht ist. Während die Fahndungskräfte Emin Hasanov immer näher kommen, blicken wir noch einmal zurück. Nach der Verkehrskontrolle und der Flucht des Täters wurden die Lara und ihre Kinder medizinisch versorgt und anschließend zur Polizeiwache gebracht. Hier wollen sie ausführlicher über das Geschehene sprechen. Die Vernehmung findet in einem kindgerecht eingerichteten Raum statt. Ein Ort, der normalerweise für die Befragung von Kindern in Missbrauchsfällen genutzt wird. Trotz des Spielzeugs, das in dem Raum verteilt ist, ist die Atmosphäre alles andere als beruhigend. Die Kinder werden von MitarbeiterInnen des Jugendamtes betreut, während die Lara vernommen wird. Sie kann zusätzliche Informationen liefern und weitere Details über den Täter offenbaren. Ihr Ehemann war im Krieg gefallen und ließ sie mit 2 kleinen Kindern zurück. Eines Tages lernt sie einen Mann kennen, der später ihr Peiniger und schließlich der Axtmörder werden sollte. Emin Hasanov. Lebten die beiden anfangs noch in einer harmonischen Beziehung, zeigte sich bald schon seine Gewaltbereitschaft und sein extremes Bedürfnis nach Kontrolle. Nachdem sie gemeinsam nach Deutschland geflohen sind, entschließt sie sich, ihn zu verlassen. In Deutschland beginnt sie, sich ein eigenes Leben aufzubauen und lernt einen neuen Partner kennen. Die Beziehung ist noch recht frisch, als ihr Ex-Freund beschließt, den grausamen Axtmord zu begehen.
Die Lara war komplett abwesend, nahezu apathisch. Sie hat uns alles erzählt und ausführlich geschildert, alles ohne Tränen oder irgendwelche Regung. Sie schien fast auf Autopilot und zählt nur die Fakten dieses traumatischen Erlebnisses auf.
Während die Lara alles erzählt, sind ihre Worte klar, präzise und ohne jede Emotion. Ein erschütternder Kontrast zu den brutalen Details. Obwohl ihre Stimme ruhig bleibt, ist die Schwere ihrer Worte unüberhörbar. Die Vernehmung muss sehr behutsam durchgeführt werden, um ihr die benötigte Sicherheit zu geben, weiter auszusagen.
Wir haben natürlich gemerkt, dass sie unter Schock stand. Ob sie wirklich begriffen hat, was da alles passierte, das weiß ich nicht. Aber eines war sicher, ihr Verhalten war nicht verantwortlich für das, was passierte. Sie war ein unschuldiges Opfer.
Vor der Vernehmung wird die Lara medizinisch untersucht. Die gefundenen Spuren bestätigen anschließend ihre Aussage. Es gibt keinen Zweifel mehr daran, was sie durchgemacht hat. Die Kinder haben von all dem kaum etwas mitbekommen. Die Mutter hatte sie erst nach den schrecklichen Ereignissen geweckt, um sie, wie vom Täter befohlen, mitzunehmen. Die Vernehmung der Frau ist nicht nur ein zentraler Teil der Ermittlungen, sondern auch eine schmerzliche Erinnerung an die Schrecken, die sie erleben musste. Wochen sind vergangen. Wochen der intensiven Fahndung, der akribischen Spurensicherung, der mühsamen Verfolgung. Jeder neue Hinweis war ein Schritt nach vorn. Und doch entwischte Emin Hasanov immer wieder knapp vor der Festnahme. Bis jetzt. Die intensiven Ermittlungsarbeiten sind schließlich erfolgreich und führen die Einsatzkräfte zu einem abgelegenen Gebäude am Rande eines Gewerbegebiets. Die Einsatzleitung trifft die Entscheidung, das Gelände weiträumig zu sichern und die Umgebung genauestens zu kontrollieren. Spezialeinheiten stehen bereit, während die letzten taktischen Anweisungen durchgegeben werden.
Die Ermittlungen haben uns an diesen Punkt geführt. Der Hinweis war präzise. Wir hatten klare Anzeichen, dass er sich im Gebäude aufhielt. Wie er an diesen Unterschlupf gekommen war, blieb unklar. Aber eins wussten wir sicher, er war da drin.
Ein lauter Knall. Die Tür gibt nach. Die Spezialkräfte stürmen ins Gebäude. Befehle hallen durch die engen Räume.
Wohnzimmer!
Gesichert!
Küche!
Gesichert!
Jeder Winkel wird systematisch gesichert. Dann endlich wird der letzte Raum gesichert. Hier endet seine Flucht. Dort sitzt er, auf einem alten Stuhl, die Hände auf den Knien, der Blick gesenkt. Keine Bewegung, kein Widerstand. Die Ermittler hatten mit allem gerechnet. Einem Kampf, einem weiteren Fluchtversuch. Doch nicht mit dieser fast schon ruhigen Gelassenheit. Die Flucht hat ihn wohl letztendlich zermürbt. Die Anspannung der letzten Wochen steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er weiß, es ist vorbei.
Dieser Moment war surreal. Wochenlang war er geflohen, hatte sich versteckt und dann sitzt er einfach da. Kein Aufstand, kein Versuch zu entkommen, Stille.
Der Täter Emin Hasanov ist gefasst. Nach kräftezehrenden Wochen voller Erfolge, aber auch Rückschlägen, kann der Fall endlich abgeschlossen werden. Doch dazu gehört auch eine Reflexion und ein Rückblick auf die vergangenen Ereignisse. Während die Akten geschlossen werden, bleiben die Eindrücke und Erlebnisse bestehen. Für den leitenden Ermittler ist dies kein Fall wie jeder andere. Norbert blickt zurück.
Es war einer der schwierigsten Fälle, die ich je hatte. Besonders wegen der Komplexität, welche vor allem durch die zeitgleiche Aufklärung der Tat und durch die Fahndung nach dem Tatverdächtigen entstanden ist.
Der Ermittler reflektiert die schwierigen Momente der Fahndung, die Sackgassen und die unerwarteten Wendungen. Doch ebenso denkt er an die Teamarbeit, die ihn durch diese Zeit getragen hat. Trotz des Erfolgs bleiben viele Fragen offen. Wie konnte es so weit kommen? Hätte jemand die Eskalation verhindern können? Und was bleibt von den Menschen, die von diesem Fall betroffen sind?
Man denkt nach, nicht nur darüber, was man hätte anders machen können, sondern auch darüber, wie viel Schmerz solche Taten hinterlassen. Es ist ein bitteres Gefühl der Hilflosigkeit, das man lernen muss zu akzeptieren.
Einer der prägendsten Momente für den Ermittler ist die finale Gegenüberstellung mit dem Täter. Es ist kein Moment der Genugtuung, sondern ein nüchterner Akt der Identifikation.
Ich war immer noch irritiert, dass er sich ohne Widerstand hatte festnehmen lassen. Im Laufe der Ermittlungen hatten wir unter anderem in sozialen Netzwerken nach dem Täter gefahndet. Da gab es Fotos, auf denen er seine Tattoos gezeigt hatte. Ich ging also zur Gegenüberstellung und sagte nur, zeig mir deine Tattoos. Als er den Ärmel hochschob, erfüllte mich eine unwiderrufliche Sicherheit. Er war es. Es gab keinen Zweifel mehr. Es waren eindeutig die Tattoos auf den Fotos. Sie waren wie eine Unterschrift. Das hatte ich gebraucht, um vollkommen sicher zu sein. Das war mein persönlicher Abschluss dieses intensiven Falls.
Für die Ermittler und Ermittlerinnen ist dieser Fall mehr als eine berufliche Herausforderung. Er ist eine Erinnerung daran, warum sie diese Arbeit tun und welche Verantwortung sie dabei tragen.
Ich liebe meinen Beruf. Die Arbeit im Team und das gute Gefühl, die Welt für meine Mitmenschen sicherer machen zu dürfen, sind unbezahlbar. Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Falls erinnert mich das daran, warum ich jeden Tag aufstehe und immer noch gerne zur Arbeit gehe. Für mich gibt es in der Berufswelt nichts Vergleichbares.
Der Fall mag abgeschlossen sein, doch die Spuren, die er hinterlassen hat, bleiben. Für alle Beteiligten, die diesen Ereignissen nahegekommen sind. Eine schreckliche Tat, die niemand so schnell vergessen wird.
Aus erster Hand. Ein Polizei-NRW-Original.